Also wir wollen uns heute mit dem Text beschäftigen aus dem Matthäusevangelium, aus dem zweiten Kapitel, und wollen uns, weil wir ja Adventszeit haben, mit den Weisen aus dem Morgenland beschäftigen. Das Thema: Heiden suchen und finden den König Israels. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Als nun Jesus in die Welt gekommen war, in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und wir sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und fragte von ihnen, wo der Christus als Mensch in die Welt kommen sollte. Sie aber sagten ihm: In Bethlehem, Juda, denn so steht es geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorkommen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme, um es anzubeten. Als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt seiner Mutter, Maria. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Die Weisen aus dem Morgenland. Gerade war Jesus in die Welt gekommen. Heiden suchten und fanden den jüdischen Messias, den König Israels. Es ist nicht Zufall, dass dieser Bericht im Matthäusevangelium steht. Denn Matthäus war ein Zöllner. Er war ein Staatsdiener im Dienste Roms als Steuerbeamter aus jüdischem Hintergrund. Er war ein Jude. Als ein Jude war er also im Staatsdienst. Er hatte mit Staatsstrukturen und mit Politik ständig zu tun. Und ich glaube, deshalb ist es eine Geschichte, die besonders in seinem Matthäusevangelium überliefert ist. Das Hauptthema des Matthäusevangeliums könnten wir nämlich so formulieren: Das Königreich der Himmel. Also viele Texte beschäftigen sich mit dem Königreich der Himmel. Auch die ganzen Gleichnisse später drehen sich um das Königreich der Himmel, das Israel speziell angeboten wurde. Und als Jude im römischen Staatsdienst, aber war er ein orthodoxer Jude und es war selbstverständlich für ihn, auch er wartete auf den Messias, auf die Wiederherstellung des untergegangenen und zerstörten Königreiches David für Israel. Wir brauchen nun einige interessante Hintergrundinformationen, um diese Geschichte richtig einzuschätzen und zu verstehen. Es ist zum Beispiel die Frage, was war das eigentlich für ein Stern, den sie sahen, der schließlich sogar durch die Gassen von Bethlehem schwebte, um sie zu einem Haus zu führen. Gibt es eine mögliche Erklärung dafür, die sehr logisch ist vom Alten Testament her? Die gibt es. Wir brauchen einige Informationen also, um diese Geschichte zunächst mal richtig zu verstehen. Am Anfang werden einige historische Aussagen gemacht und die schauen wir nochmal an. Kapitel 2, Vers 1. Als nun Jesus als Mensch in die Welt gekommen war, in Bethlehem in Juda, In den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist er denn jetzt, der neugeborene König der Juden? Sie wussten also ganz genau, warum sie nach Jerusalem gekommen waren. Aber was waren ihre Gründe? Weswegen wussten sie genau, was sie damals suchten? Nun, der Begriff Morgenland, im Griechischen, im Neuen Testament wird der Begriff Anatole gebraucht. Das bedeutet das Land des Aufgangs der Sonne. Während Europa das Land der untergehenden Sonne und der Dunkelheit war. Einfach vom Boden Israels aus gesehen. Es war die untere Zweistromebene, heute zum Irak gehörig, das damalige Land Sinia. Sie kamen aus der Gegend von Babylon. Die Ruinen der Stadt sind noch heute dort vorhanden. Und es ist eigentlich so der gleiche Breitengrad, der gleiche Längengrad wie eben Juda. Sie mussten also den Halbmond abreisen, die Ebene hoch, die Euphrat- und Tigris-Ebene hoch, und dann über Syrien zogen sie wieder nach Südwesten auf Judäa zu. Aus diesem Land kamen sie also, aus dem Land des Aufgangs der Sonne, die untere Zweistromebene, das Land Sinia, mit einer der wichtigsten Städte, damals auch Babel. Sie werden hier bezeichnet als Weise. Es waren nicht unbedingt drei, das wird in der Bibel nicht überliefert, aber eines, glaube ich, könnte sehr sicher sein, sie kamen nicht alleine, sie waren in Begleitung. Denn der Begriff Weise weist darauf hin, es wird der griechische Begriff Magos im Neuen Testament gebraucht. Es war ein Begriff für orientalische Gelehrte, für orientalische Priester und Astronomen und Sterndeuter. Und für die Menschen der damaligen Zeit war es selbstverständlich, dass die sichtbare materielle Welt immer eingebettet war in eine spirituelle Realität. Und so befasste sich antike Gelehrsamkeit nicht nur mit den materiellen Dingen, um die materielle Welt zu erforschen, sondern antike Gelehrsamkeit umfasste auch immer das Forschen und das Untersuchen von spirituellem und religiösem Wissen jenseitiger Welten. Und so glaubten eben die Menschen, dass die Sterne am Himmel Götter seien, aus denen man die Zukunft erfragen konnte. Diese Leute waren also Magos. Sie waren orientalische Gelehrte, sie waren Priester, sie waren Astronomen, sie waren Sterndeuter und Wissenschaftler, auch in spirituellem Wissen. Diese Männer waren also hochstehende Persönlichkeiten. Und darum glaube ich, dass sie wahrscheinlich auch ihre Dienerschaft dabei hatten. Sie hatten ihre Reittiere dabei und sie waren einige Wochen unterwegs, um die Reise bis nach Judäa zu bewältigen. Auch einige Informationen zu Herodes dem Großen, der hier genannt wird. Er lebte 37 bis nach unserer Zeitrechnung 4 vor Christus, und Christus wurde noch zu seinen Lebzeiten, kurz vor seinem Tod, geboren. In unserer Zeitrechnung ist eine gewisse Ungenauigkeit von 4 bis 7 Jahren. Es ist manchmal sehr schwierig, aus historischen Quellen ganz exakt historische Abläufe zu rekonstruieren. Und ich habe mal gelesen, ein römischer Mönch hat sich mal hingesetzt, im Mittelalter alles aufgeschrieben und kam zu unserer heutigen Zeitrechnung 2021. Aber wie gesagt, in dieser Zeitrechnung und Zusammenstellung liegt eine gewisse Ungenauigkeit von 4 bis 7 Jahren. Herodes der Große war ein sehr grausamer Herrscher. Er war der Sohn des Idumäers, also eines Nichtjuden namens Antipater, der die Herrschaft in Judäa über das Volk der Juden unter römischer Obrigkeit übernommen hatte. Herodes der Große war ein rücksichtsloser Machtpolitiker, der selbst keinen Skrupel hatte, eigene Familienangehörige umzubringen. Ein oder zwei Ehefrauen gingen drauf und sogar sein Vater Antipater wurde durch ihn oder er ließ ihn ermorden. Herodes der Große führte mehrjährige Kriege mit den sogenannten Makkabäern. Als die Römer das Land erobert hatten, gab es langjährige Widerstandskämpfe im Untergrund, die sogenannten Makkabäerkriege. Und Herodes machte sich natürlich bei Rom beliebt, indem er diese jüdischen Aufstände brutal niederschlug. Er war ja auch kein Jude. Und so machten ihn die Römer schließlich zum König von Judäa, obwohl er kein Jude war. Und das führte ständig zu irgendwelchen politischen Unruhen. So viel zu den Informationen Morgenland. Die Weisen, griechisch Magos, orientalische Gelehrte, Priester, Astronomen, also durchaus wohlstehende Persönlichkeiten. Und etwas zu Herodes dem Großen. Und diese Personen spielen ja in dieser Überlieferung eine wichtige Rolle. Jetzt wollen wir mal überlegen, was mag diese Magier, diese orientalischen Gelehrten bewogen haben, nach Jerusalem zu kommen. Es wird ja in Vers 2 gesagt, sie sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und wir sind gekommen, ihn anzubeten. Nun, dafür müssten wir zur Erklärung ein wenig die Geschichte Israels kennen. Im Jahre 606 vor der Zeitenwende, also auch mit gewissen Ungenauigkeiten, etwa 606 Jahre bevor der Messias in die Welt kam, eroberten die Babylonier das damalige kleine Königtum Juda. Sie führten zunächst einmal die Oberschicht nach Babylon und so kam die Führungsschicht des kleinen Königreichs Juda zunächst in die Diaspora nach Babel. Nebukadnezar erschien dann noch zweimal in den Folgejahren vor Jerusalem, bis schließlich wenige Jahre später die Stadt geschleift wurde, erobert wurde und auch die einfache Bevölkerung in das Exil verschleppt wurde. Der Tempel wurde niedergebrannt, das Königtum Juda war am Ende und der letzte König Judas endete in Babylon im Exil. Als nun die Juden damals nach Babylon kamen, vor allen Dingen die Führungsschicht, nahmen sie selbstverständlich die jüdischen Schriften mit. Und es kam in Babylon zur Bildung großer und starker Synagogen. Es wird uns überliefert aus der Geschichte wie aus der Bibel, dass in den Verwaltungen des babylonischen Reiches viele Juden wichtige Positionen innehatten, bis in höchste Staatsämter, wie zum Beispiel Daniel und seine Freunde. Und so wurde Babylon während der Zeit der Diaspora, der 70-jährigen Gefangenschaft, des Volkes der Juden in Babylon, wurde während dieser Zeit Babylon in der Diaspora neben Ägypten ein Zentrum der jüdischen Gelehrsamkeit, weil das Königreich Juda ja zerstört worden war. Und bei dieser Gelegenheit, das war ja typisch in der damaligen Situation, lernten natürlich auch orientalische Gelehrte das Judentum kennen. Denn das Judentum war eine fremdartige Religion. Das Judentum verehrte nicht Götter in irgendwelchen Figuren dargestellt. Die Juden sprachen immer von ihrem einen Gott, den man nicht darstellen kann, dem einzig wahren Gott. Und selbstverständlich gab es auch Dispute und Lehrgespräche mit babylonischen Gelehrten. Und auf diese Weise erfuhren selbstverständlich auch babylonische Gelehrte und orientalische Gelehrte, das für sie völlig andersartige Judentum, eine völlig andersartige monotheistische Religion und natürlich diskutierte man auch über religiöse Schriften und verschiedene Weltanschauungen und so lernten wohl auch orientalische Gelehrte Inhalte der jüdischen Schriftüberlieferung kennen. Jüdische Gelehrte gaben also gewiss weiter, was in den Heiligen Schriften aufgezeichnet war. Sie gaben etwas weiter von ihrer Hoffnung, eines Tages nach Zion zurückkehren zu können. Sie berichteten von den Verheißungen und vielleicht saßen vielfach auch nicht-jüdische Gelehrte in den Synagogen und lauschten den Schriftauslegungen aus den Heiligen Schriften Israels. Und orientalische Gelehrte erfuhren von der Zionssehnsucht, der Hoffnung auf einen kommenden Messias, der sogenannte Sohn Davids werden sollte, ein Sohn aus dem Begründer des Königtums Juda, das jetzt gerade ja zerstört worden war durch Babylon. Und sie erfuhren von der Wiederherstellung des Königreiches, verheißen in den heiligen Schriften des Judentums. Und sie erfuhren auch von den Geschichten Israels, wie Gott sein Volk erlöst hatte, wie er in der Wolke der Herrlichkeit und der Schechina vor Israel in der Wüste herzog, in einer unvorstellbaren Lichterscheinung. Diese Lichterscheinung der Schechina, die über der Stiftshütte stand, die später den Tempel erfüllte, die dann weggegangen war mit der Verheißung, wenn das Licht der Herrlichkeit zurückkehrt, dann wird das Königreich wiederhergestellt werden, dann wird der König Israels erscheinen, der Heilsbringer für alle Völker. Das waren also Informationen, die geflossen waren in den 70 Jahren des babylonischen Exils. Und später waren dann die Juden zum Großteil zurückgezogen unter Esra, Nehemia. Es war zum Wiederaufbau gekommen. Aber wir wissen aus Büchern wie Esther, dass Juden nach wie vor in diesen Gegenden verblieben und auch im folgenden Medo-Persischen Reich wichtige Regierungsfunktionen innehatten. Und ich habe ja auch davon gesprochen, dass die junge Jüdin Hadassah, ohne dass man es wusste, dass sie eine Jüdin war, sogar die Throngemahlin König Xerxes, des mächtigsten Herrschers, des vierten Herrschers des Medo-Persischen Reiches wurde. Und sie und ihr Cousin Mardochai wurden die Retter ihres Volkes bei einem drohenden Pogrom der Judenvernichtung. Und so war also nach wie vor, es waren Synagogen vorhanden, die Gespräche, die Dispute wurden weitergeführt, die Informationen über die Heiligen Schriften und die Zionshoffnung, die Königreicherwartung des Judentums. Das alles war auch im Zweistromgebiet nach wie vor präsent und manchen Leuten bekannt. Viele orientalische Schriftgelehrte hatten vielleicht auch konkrete Verheißungen kennengelernt. Ich möchte mit uns drei wichtige aufschlagen, bevor wir uns dann näher mit dem Text beschäftigen. Zunächst einmal schlagen wir auf im ersten Buch Mose, Kapitel 49, Vers 10. Und ich bin ganz gewiss, dass jüdische Schriftgelehrten im Zusammenhang, als sie von ihrer Hoffnung eines kommenden Königreiches Israel sprachen, von der Wiederherstellung des Heils, dass sie unter anderem auch wichtige messianische Verheißungen aus dem Alten Testament weitergaben und überlieferten. Und hier finden wir eine erste wichtige Verheißung, die später diese Männer bewogen haben könnte, genau zu wissen, wohin sie zu ziehen hatten, als eine bestimmte kosmische Erscheinung sich ihnen sichtbar machte. Im ersten Buch Mose, Kapitel 49, Vers 10, wird Folgendes gesagt: Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt, ein Friedensbringer, und ihm werden alle Völker unterworfen werden oder ihm gehorchen. Diese Aussage machte deutlich, und das wurde eben in Babylon auch vermittelt, aus dem Volke Juda, damals war es ja nur der Stamm Juda, die anderen 10 Stämme waren schon irgendwo fast untergegangen, aus dem Stamm der Juden, aus dem Volke Juda, aus dem Stamme Juda, wird eines Tages ein Herrscher kommen. Es wird ein Friedensbringer sein, der den Völkern Heil und Frieden bringt, den Kriegen ein Ende macht, der unruhigen Welt den Frieden bringt. Und der Herrscherstab wird von dem Stamme Juda nicht weichen, bis dieser Plan in Erfüllung gekommen ist. Und dieser Herrscher aus Juda, Israel, herrschen wird über alle Völker und alle Völker würden sich ihm gar freiwillig unterwerfen. So wusste man also um die Verheißungen, fern im Lande Juda
Da, wo die Stadt Jerusalem ist, da soll eines Tages der König erscheinen, der der Welt den Frieden bringt. Das waren ganz wichtige Informationen. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, die mich persönlich sehr fasziniert, die Geschichte von Biliam. Und auch dort werden Verheißungen gemacht, die auf etwas hinwiesen, was in der Zukunft geschehen würde, was eben auch die Gelehrten der orientalischen Welt damals im Lande Sinia wohl gehört hatten. Wir lesen im 4. Buch Mose, im 24. Kapitel, einige Verse. Im 4. Buch Mose, Kapitel 24, möchte ich uns die Verse 15 bis 19 lesen. 4. Buch Mose, Kapitel 24, 15 bis 19. Kurz zur Information. Das Volk Israel war durch die Wüste gezogen und war dabei, das Land Kanaan zu erobern. Die Moabiter spürten, dass sie Israel militärisch nicht gewachsen waren. Es waren rund 600.000 waffenfähige Männer, wird uns überliefert, mit Frauen und Kindern. Es muss ein Zug von mehreren Millionen Menschen gewesen sein, die Gott über 40 Jahre in der Wüste, wo es keine Supermärkte gab und trotz 2- und 3G-Regeln nichts zu essen gab, wo die Menschen versorgt werden mussten, ein Wunder an sich. Und als das Volk nun auf die Grenze Kanaans zuzog, durch das Land der Moabiter, hatte der König der Moabiter eine Idee. Er mietete nämlich einen damals weltbekannten Wahrsager namens Bilchan, das bedeutet der Verschlinger des Volkes. Er wurde aus Mesopotamien gerufen, war also auch 2, 3, 4 Wochen unterwegs, bis er am Ziel ankam. Und Balak, der König der Moabiter, wollte einen spirituellen Kampf führen, zumindest die Militäreinsätze spirituell unterstützen lassen. Und er beauftragte Biliam, auf den Bergen, von denen man runter in die Ebenen gucken konnte, wo das riesige Heerlager Israels war, mit der Stiftshütte in der Mitte, die Wolke der Herrlichkeit sichtbar, nachts eine Feuersäule, am Tag eine Wolkensäule. Das sahen die Moabiter und spürten, sie hatten ja auch alle Informationen bekommen über das, was in Ägypten gerade kurz vorher passiert war. Selbst später die Prostituierte in Jericho, Rahab, sagte noch, wir haben alle gehört, was Gott mit euch da in Israel, in Ägypten gemacht hat. Und wir haben Angst vor diesem Gott. Das war also über mehrere Jahrzehnte das politische Tagesthema in der damaligen Welt. Und so hatte Balak, der Moabiterkönig, die Idee, du baust Altäre auf verschiedenen Bergen und wirst Israel verfluchen. Und wenn wir Bannflüche über Israel bringen und die Macht der Dämonie mit ins Spiel bringen, in die Schlacht hinein, dann haben wir vielleicht eine Chance zu siegen. Balak ließ verschiedene Altäre bauen. Biliam begann seine Bannflüche, seine Voodoo-Zauberkulte durchzuführen. Und ständig nahm Gott seine Bannflüche, verdrehte seine Worte im Mund und er musste Segenssprüche über Israel aussprechen, obwohl er Israel verfluchen sollte. Balak wurde natürlich immer wütender, der Mann war ja schließlich teuer und man hat ihn extra einfliegen lassen, damit er seine Aufgabe durchführte. Und bei dem letzten Versuch, einen Bannfluch über Israel auszusprechen, drehte der Geist Gottes erneut seine Flüche in einen Segensspruch. Und der hat es in sich. Und den lesen wir jetzt einmal, 24, Vers 15. Biliam begann seinen Spruch. Er ist in einem Zustand der Trance. Er redet auf einmal in einer Vision wie ein Prophet. So spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind. So spricht der, welcher die Reden der Gottheit hört, der die Erkenntnis des Allerhöchsten bekommen hat, der ein Gesicht, ein Traumgesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt auf sein Angesicht und dessen Augen sind trotzdem geöffnet, etwas zu sehen, was man als Mensch gar nicht sehen kann. Ich sehe ihn, redet Biliam. Ich sehe ihn, aber noch nicht so ganz nah. Es dauert noch eine Zeit.
Ein Stern tritt hervor aus Jakob. Ein Zepter erhebt sich aus Israel. Der wird die Schläfen Moabs zertrümmern, die Völker, die sich gegen Israel stellten. Edom wird sein Besitz. Die Söhne Seths werden zertrümmert werden, arabische Völker. Israel aber wird Mächtiges tun und von Jakob wird ausgehen, der, der herrschen soll.
In dieser Vision eines Nichtjuden, eines Magiers, eines Beschwörers, redet Gott Verheißungen über die Zukunft Israels. Und was Bileam damals sah, in der fernen Zukunft wird aus dem Volk, das ich eigentlich jetzt verfluchen soll, aus Juda wird ein Stern hervorgehen. Ein Licht wird aufleuchten und ein Herrscher wird auftreten aus Israel und er wird all seine Feinde zermalmen und Israel wird Großes tun. Dieses Volk wird erhoben und seine Feinde, die es hassen, besiegen. Und von Jakob, eine Bezeichnung für die 12 Stämme Israels, weil Jakob der Stammvater der 12 Stämme Israels war, aus Jakob wird der kommen, der herrschen und regieren wird über alle Völker auf Erden. Und auch das waren Verheißungen, die die orientalischen Gelehrten und Schriftgelehrten kennengelernt hatten. Dann hatten sie vielleicht noch eine Verheißung kennengelernt, denn Jesaja ist einer der zentralsten Propheten der jüdischen Prophetie. Und ich möchte mit uns aus Jesaja Kapitel 9 einige Verse lesen, bevor wir dann in unseren Bericht zurückgehen. Und ich glaube, dann können wir diesen Text ein bisschen anders verstehen. Jesaja Kapitel 9, dort möchte ich uns die Verse 5 bis 1 zunächst einmal lesen und dann die Verse 5 bis 6. Jesaja Kapitel 9. Das Land, das in der Finsternis ist, das bedrängt ist, ist in der Dunkelheit. Es heißt dann in den Versen 5 und 6, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Rat, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft, der Friede seines Reiches werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Ich lese noch einmal die ersten Verse, ich war eins zu früh, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes des Todesschattens ist ein Licht aufgeblitzt. Warum? Weil uns ein Sohn gegeben wurde, der geboren wurde, der in die Welt kam. Und der Name dieses Sohnes ist Gott. Gott, der ewig seiende Vater, der Friedefürst. Und seine Herrschaft wird niemals ein Ende haben. Diese Aussagen aus dem Propheten Jesaja beschreiben die Katastrophe der großen Trübsal. Wenn die gesamte Menschheit in einer vollständigen Umnachtung ist, wie die Offenbarung das auch beschreibt, dass Sonne und Mond ihren Schein nicht mehr geben, es monatelang Finsternis ist auf der Erde. Eine Beschreibung für die Katastrophe der Dunkelheit, auf die die Menschheit gegenwärtig zusteuert. Und wir werden vorher nach Hause geholt, betone ich wieder. Und dann wird davon gesprochen, am Höhepunkt der Dunkelheit und der Katastrophe blitzt etwas auf, die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit. Und warum blitzt sie auf? Weil ein Sohn in die Welt gekommen ist. Ein Sohn, in dem Gott unter Israel gegenwärtig war. Und darum konnte man diesen Sohn selbst nennen, ewig seiender Gott. Er ist da, Immanuel. Elohim ist unter uns. Elohim heißt, dass Elohim ist mit uns, Immanuel. Ein Sohn wurde geboren, ein Sohn kam als Mensch in diese Welt, der gleichzeitig Sohn des Allerhöchsten war. Er ist der ewig seiende Gott, ein Friedefürst, und er wird eine Herrschaft aufrichten, die niemals mehr ein Ende haben wird.
und alle Völker werden ihm dienen. Das sind einige markante Weissagungen aus den Heiligen Schriften Israels über einen kommenden Erlöser, dessen Erscheinen verbunden sein würde mit einer ungewöhnlichen Lichterscheinung. Und nun gingen die Jahrhunderte ins Land, 700, 600 Jahre nach der Zeit der Diaspora, lebten immer noch Juden im Zweistromgebiet. Die Informationen standen immer noch zur Verfügung in den jüdischen Synagogen. Und immer noch gab es orientalische Schriftgelehrten, die sich interessierten für den jüdischen Glauben und die Inhalte des jüdischen Glaubens. Und dann passierte etwas, und das lesen wir jetzt noch einmal im Matthäus-Evangelium Kapitel 2. Und dann beginnen wir vielleicht zu begreifen und die Logik zu erfassen, was damals auch tatsächlich geschah und was wir so auch wörtlich annehmen können. Diese Männer mit Begleitung höchstwahrscheinlich kamen also nach Jerusalem, im Lande Juda. Und sie sprachen in Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Jetzt wissen wir, aufgrund der Verheißungen des Alten Testamentes, die diese Männer gekannt haben müssen, dass sie ganz genau wussten, was passierte, als sie eines Nachts bei ihren astronomischen Beobachtungen eine ungewöhnliche Lichterscheinung am Himmel sahen, Richtung Westen, ganz weit weg. Das Licht, diese ungewöhnliche Lichterscheinung, keine Sonne, kein normaler Stern, kein Sputnik und auch keine Sternschnuppe. Ein konstantes Licht, ganz fern im Westen. Was sagten die Schriften der Juden? Wenn das erscheint, dieses Licht, dann ist es das Zeichen, dass dort in Judäa der Weltenherrscher geboren wurde, der aus Israel, Juda kommen wird. Wir machen uns auf den Weg. Einige Tage Vorbereitung, Dienerschaft zusammengestellt, alles gepackt, was man brauchte, auf die Reittiere, einige Wochen unterwegs. Und dann kamen sie nach Judäa und erwarteten, dass in Judäa alle Bescheid wussten, weswegen sie auch gekommen waren, und stellten überrascht fest, als sie durch die Straßen gingen, vielleicht mit wichtigen Leuten vor dem Tempel sprachen, sie durften ja nicht rein, wir haben dieses Licht gesehen. Eure Schriften haben doch verheißen, der König ist geboren, wo ist der, wo können wir ihn finden, in welchem Palast können wir ihm begegnen? Was? Der König? Alle glaubten natürlich an den Messias. Die Information ging dann durch bis an den Königshof von Herodes. Und dann sprach es sich schnell in Jerusalem herum. Es war ja eine spannungsgeladene Atmosphäre. Die Römer hatten die Vormacht. Die jüdische Messias-Sehnsucht war so stark nach Erlösung. Yahweh, komm, schicke deinen Messias, der uns befreit von der Vorherrschaft der Römer. So hatten also zur Zeit, als Jesus in die Welt kam, eine Gruppe von Gesetzeslehrern und orientalischen Gelehrten, orientalischer Wissenschaftler, dieses ungewöhnliches kosmisches Licht gesehen. Es war ein Stück der Schechina, die Wolke der Herrlichkeit, die die Gegenwart Gottes andeutete. Und so stellten sie direkt den Bezug her zu den Verheißungen der heiligen jüdischen Schriften und versuchten nun in Jerusalem vergeblich nähere Informationen zu erhalten und bekamen sie nicht. Wir lesen Kapitel 2, Vers 3. Als aber der König Herodes es hörte, entsetzte er sich und sogar ganz Jerusalem geriet in Unruhe. Das war ein Politikum. Die ganze Stadt, das war das Stadtgespräch. Da sind Leute aus Babylon gekommen, die suchen unseren König. Die suchen den Messias. Die sagen, die hätten ein Licht gesehen. Wir haben es aber doch nicht gesehen. Und auch Herodes wusste, das ist eine höchst politische Angelegenheit. In den Makkabäerkriegen hatte er grausam gegen die Juden gekämpft, die seine Herrschaft und die Herrschaft der Römer ablehnten. Und Herodes wusste ganz genau, wenn wieder ein jüdischer Führer kommt, wie Bar Kochba,
Das war der Führer des Makkabäeraufstandes, Bar Kochba heißt, Sohn des Sternen, der Sterne oder Sternensohn. Da gab es also schon einige Jahre vorher einen, der als Sternensohn sich ausgab, als Messias. Er hatte die Makkabäeraufstände angeführt, Herodes hatte sie brutal niedergeschlagen und Herodes spürte sofort, wenn da ein neuer angeblicher Pseudo-Messias kommt, das bedeutet Schwierigkeiten, politische Unruhen, innenpolitisch und Schwierigkeiten gleichzeitig mit seinen Vorgesetzten, den Römern, denn er musste das unbedingt unter Kontrolle halten. Herodes wusste also und ließ die Männer dann kommen, um nähere Informationen zu erhalten. Wir lesen die Verse 4 und folgende. Herodes machte nun mal erst keinen Aufstand, er war ein politischer Fuchs. Er wusste, die Stadt war jetzt in Unruhe, die warteten offenbar auch ein Sternensohn wieder. Die Herrlichkeit, der König ist geboren, ist der Messias da? Das war politisch brisant über einige Tage. Herodes machte keinen Aufstand und er ließ diese Leute erst mal zu sich kommen und gleichzeitig auch die jüdischen Schriftgelehrten. Und so wird uns überliefert, er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo denn eigentlich der Messias geboren werden sollte, wo denn der Messias in die Welt kommen sollte. Die Schriftgelehrten Judas wussten Bescheid. Sie holten mich heraus, den Propheten Jesaja, rollten die Schriftrollen auf. Die Worte sind fast identisch in Micha und Jesaja. Und da steht geschrieben, König Herodes, Bethlehem im Lande Juda, du bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Herodes brauchte zwei wichtige Informationen, um dieses Problem politisch zu lösen, auf seine Art und Weise, mit Hilfe von Mord und Totschlag, was immer ihm möglich war. Herodes musste einmal wissen, wo wurde er geboren? Wo kam er als Mensch in die Welt? Und die Schriften des Judentums teilten mit, in einem Ort namens Bethlehem, Haus des Krieges kann man es übersetzen oder Haus des Brotes. 20 Autominuten südlich von Jerusalem bin die Strecke mehrfach schon gefahren. Bethlehem, dort wird er geboren. Aha, gut. Herodes brauchte ein zweites persönliches Gespräch unter wenigen Augen. Und Vers 7 heißt es, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann ist dieses Licht erschienen. Die Weisen, die mit Mondphasen rechneten, ja nicht einen Kalender hatten, am 15. so und so viel ist das erschienen, am 24.12. oder so etwas. Nein, nein, sie wussten nur, König Herodes fuhr etwa 2 Mondphasen. Da ist dieses Licht zum ersten Mal erschienen. Wir haben es dann mehrere Nächte weiter beobachtet. Dieses Licht löste sich nicht auf. Es war vollständig ungewöhnlich. Vor 2 Mondphasen, aha, ist gut, vielen Dank. Könntet ihr euch vielleicht auf den Weg nach Bethlehem machen? Denn die Heiligen Schriften sagen, dort soll er geboren worden sein. Und wenn ihr ihn gefunden habt, es wäre schön, wenn ihr mich informieren würdet und mir dann sagen würdet, wo er auch konkret zu finden ist. Und die Leibwache wurde bereits angewiesen, einen Einsatz vorzubereiten, der dann später auch durchgeführt wurde. Herodes, der politische Fuchs, setzte also zur Vermeidung weiterer Unruhen nicht direkt Truppen in Marsch. Er schickte die Magier weg mit geheimdienstlichem Nachforschungsauftrag. Er wollte die Information haben, um die Dinge möglichst still und politisch unauffällig regeln zu können. Die Weisen hatten nun auch ihre Informationen, die sie eigentlich suchten, weswegen sie ja nach Jerusalem gekommen waren. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben dieses Licht, diesen Glanz gesehen und die Schriften sagen ja, wenn der Glanz erscheint, ist der König Israels, der Herrscher und Friedensbringer aller Völker erschienen. Und so wussten sie es nun und in Vers 9 heißt es, als sie den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe,
den Glanz, den sie im Morgenland gesehen hatten, der zog vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war.
Wie war das mit der Schechina in der Wüste? Sie wanderte vor Israel her und Israel konnte in der Nacht in der Wüste mit dem Licht der Schechina alles erkennen und sehen. Und am Tage verwandelte sie sich in eine Wolkensäule, sichtbar über viele Kilometer als Orientierungspunkt Israels. Da ist unser Gott. Wir orientieren uns an der Schechina, an der Wolke der Herrlichkeit. Sie führt uns nach Kanaan in das verheißene Land. Und von daher, glaube ich, gibt es nur eine Erklärung, was die Weisen sahen. Was andere damals aus Israel aber nicht sahen, sondern was nur ihnen erschien. Vielleicht machten sie sich in der späten Nachmittagszeit auf den Weg Richtung Bethlehem. Und als die Sonne den Horizont überschritten hatte und die Dämmerung einsetzte, sahen sie etwas. Da ist es wieder, dieses Licht. Und dieses Licht nur für sie offenbar sichtbar damals. Zog vor ihnen her, durch die Gassen, erste Straße rechts, zweite Straße links, dritte Straße geradeaus und blieb über einem Torbogen stehen, hinter dem ein Vorhof war, bei einem Haus. Und so führte die Schechina, die Herrlichkeitswolke des Gottes Israels, Menschen aus den Heidenvölkern, die das Heil aus Israel suchten, und den Messias Israels suchten direkt zu dem König Israels. Und deshalb unser Thema heute Abend, die Weisen aus dem Morgenland, Heiden, suchen und finden den König Israels. Und das können wir wunderbar zum Schluss noch auf uns anwenden. Von den Weisen wird Folgendes noch gesagt, in Vers 11. Sie gingen in das Haus hinein, fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Sie fielen nieder, beteten es an. Sie öffneten ihre Schatzkästlein und brachten ihm ihre Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das Kostbarste, was sie mitgebracht hatten. Heiden finden den König Israels. Das Heil vorbereitet für alle Völker in einem ganz besonderen Volk der Juden. Heiden finden über den König Israels das Heil. Und der König Israels kam vor rund 2000 Jahren in Bethlehem in die Welt. Und in der Advent- und Weihnachtszeit erinnern wir uns ganz besonders, auch wenn wahrscheinlich Jesus nicht gerade am 24. geboren ist, sondern wahrscheinlich mehr im Herbst oder im Frühjahr, während der Zeit, als die Straßen trocken waren und man auch reisen konnte und die Armeen auch im Frühjahr erst wieder in Gang gesetzt wurden für die Kriege. Es ist ja nicht so wichtig, aber wir erinnern uns in diesen 4 Wochen ganz bewusst an das Kommen des Erlösers, des Königs, des Friedensbringers aus Israel. Wir sind als Gemeinde Jesu im Moment bedrängt. Wir haben Angst, wir haben Druck. Aber der Friedensbringer ist gekommen, der uns für ewig erlösen wird, dass wir ohne Angst und Bedrängung ihm in Ewigkeit eines Tages loben und dienen dürfen in Gottesdiensten. Und der Prophet Jesaja, und damit schließe ich an der letzten Stelle, Jesaja Kapitel 49. Jesaja Kapitel 49, dort möchte ich die Verse 5 bis 8 lesen. Denn das sind Aussagen, die betreffen auch uns. Denn der Messias Israels kam nicht nur für sein Volk Israel. Der König Israels kam nicht nur zu seinem eigenen Volk und sie haben ihn bei seinem ersten Kommen nicht begriffen. Sie haben ihn letztlich ans Kreuz schlagen lassen durch die Römer. Aber schon damals gab es Menschen aus den Heiden, die ihn suchten, die den Schriften des Alten Testamentes vertrauten und glaubten, und die persönlich Heil und Erlösung bei dem König aus Israel fanden. Und der Prophet Jesaja
hatte auch schon um 700 Jahre bevor Christus in die Welt kam, verheißen, dass Gott auch die Heidenvölker in sein Heil plante einzuschließen. So lesen wir in Jesaja Kapitel 49 und ich möchte dort die Verse 5 bis 8 lesen. Da sagte Gott, oder der Knecht sagte, nein, Gott sagte, zu seinem Knecht, der kommen sollte: Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs wiederherzustellen und die Bewahrten aus Israel wieder zurückzuführen in das Land, ergänze ich. Nein, ich habe dich zum Licht für die Heidenvölker gesetzt, dass du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. So spricht der ewig Seiende, der Erlöser Israel, zu dem, der von jedermann verachtet wurde, zu dem Abscheu der Völker, zu dem Knecht der Herrscher. Könige werden es sehen und aufstehen ehrfurchtsvoll, und Fürsten werden anbetend niederfallen. Jesaja hatte also schon vorhergesagt. Er sprach hier nicht über die Gemeinde Jesu, sondern er sprach über die Zeit des kommenden Königreiches. Mein Knecht, es ist viel zu gering, dass du nur Israel wiederherstellst, das Königtum Israel wieder aufrichtest und Israel rettest. Das ist mir zu wenig, sagte der Gott Israels. Ich möchte die Heidenvölker haben. Und ich setze dich zum Licht, zur Herrlichkeit und zur Erleuchtung aller Völker auf Erden. Und dann werden alle erkennen, den sie verachteten, den sie für nichts achteten und wo sie schrien, kreuzige ihn. Und Jesus wird bis heute von den meisten Menschen verachtet und nicht registriert. Und er hat doch etwas Großes getan. Er musste sterben. Der sündlose Sohn Gottes musste sterben. Mit der Last unserer Sünde in den Tod gehen, die Strafe tragen, die wir eigentlich verdient hätten. Er ist von den Toten auferstanden und jeder Mensch, der ihn heute anruft, wird erleuchtet durch ihn, weil er in der Wolke der Herrlichkeit durch den Heiligen Geist in das Leben eines Menschen, der Buße tut und umkehrt, hineingeht, die Sünden auslöscht und ihn zu seinem Kind macht, aus den Heidenvölkern. Und das sah Jesaja voraus. Und so dürfen wir, die wir Jesus kennengelernt haben und als Erlöser angenommen haben, so dürfen wir wissen, dass wir auch zu dem neuen Volk Gottes gehören, die Gemeinde Gottes aus Juden und Nationen. Wir wollen noch einmal ganz kurz zu Matthäus zurückkommen und können noch etwas daraus lernen. Wenn wir also Jesus kennengelernt haben, dann haben wir aus den Heiden auch den König Israels gefunden und kennengelernt. Wenn du Jesus noch nicht im Herzen haben solltest, bekenne ihm deine Sünden, bitte ihn in dein Leben zu kommen und dir deine Schuld zu vergeben. Und der König Israels, der von den Toten auferstanden ist, zurück zu seinem Vater in das himmlische Reich gegangen ist, der wird dich durch seinen Geist erfüllen, er wird dich innerlich reinigen und zu seinem Kind machen, zu einem Glied seines ewigen Volkes, gewonnen für das ewige Reich der Himmel. Bitte Jesus, dein Erlöser zu sein, in dein Leben zu kommen, dir deine Schuld zu vergeben, und du wirst seine Vergebung erfahren. Was wir zum Schluss noch lernen können von den Weisen, ich möchte noch einmal den Vers 11 lesen. Sie gingen in das Haus hinein, sie fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Sie fielen nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und brachten ihm ihre Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe, und bekundeten damit ihre Unterwerfung und Anbetung. Wir haben kein Gold, wir haben kein Weihrauch, wir haben keine Myrrhe. Gib ihm das Kostbarste, was du hast. Gib ihm dein Herz. Gib ihm das Kostbarste, was du hast. Gib ihm dein Leben. Das ist der König der Welt, der König Israels wert. Und das sollten wir ganz bewusst machen, wenn wir Jesus schon haben, dass wir ihm sagen: Herr, ich schenke dir mein Leben, denn du hast dein Leben mir gegeben. Ich will für dich leben. Ich danke dir für deine Erlösung. Schenke Jesus dein Herz voll. Schenke ihm dein Leben. Und dann haben wir diese Geschichte wirklich verstanden. Wir schließen mit dem letzten Vers. Und als sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Und dann setzte Herodes seine Truppen in Marsch und ließ alle Kinder im Gebiet von Bethlehem massakrieren und abstechen in den Armen ihrer Mütter, die unter 2 Jahre alt waren. Aber Gott griff kurz danach ein, der Mann starb. Und auch er konnte Gottes Plan nicht aufhalten. So können keine boshaften Mächte der Welt Gottes Wirken aufhalten. Und das ist auch unsere Hoffnung. Amen.
Amen. Amen.
Vielleicht sollten wir noch miteinander beten. Machen wir das, was Jesaja sagte. Fürsten werden sich erheben und ihre Achtung bekunden. Und beugen wir unser Herz in den Staub der Erde und übergeben Jesus unser Leben als Geschenk. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese wunderbare Geschichte, die wir von ihrem historischen Hintergrund und vom Alten Testament her ganz wunderbar anders verstehen können. Und wir möchten dir danken, dass wir, die wir dich kennenlernen durften, dass wir auch durch dein Licht geleitet zu dir finden durften. Danke, dass du auch unser Erlöser und König geworden bist. Und Herr, wir können nur Danke sagen. Und wir danken dir, indem wir dir unser Herz und unser ganzes Leben schenken. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Amen.
Amen.